Business, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Live auftreten, dem Publikum hautnah sein und auf die Minute performen, da sein, alles geben. Das ist für unseren heutigen Gast völlig normal. Sie kennt das zum einen aus ihrer Zeit als Profifußballerin, zum Beispiel bei 103 Nationalspielen für die österreichische Fußballnationalmannschaft. Sie kennt das aber auch aktuell bei ihren vielen Vorträgen, die sie hält, und als TV-Expertin. Und deshalb passt es ganz gut, dass wir diese Podcast-Folge heute live aufnehmen, hier im Kulinario in der Linzer Herrenstraße. Herzlich willkommen, liebe Vicky, darf ich sagen?
Ja.
Viktoria Schnaderbeck. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Man darf euch jetzt gerne hören. Und natürlich herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. In unserem Podcast geht es immer darum, dass wir Menschen inspirieren, dass wir sie dazu bewegen, vielleicht den nächsten mutigen Schritt zu machen oder überhaupt den ersten Schritt zu machen. Und heute, das traue ich mir zu versprechen, wird uns das gelingen, weil die Viktoria spricht nicht nur über Veränderung, sie lebt sie auch selbst. Sie hat Türen geöffnet für sich selbst, aber damit auch für andere. Und wie man den Mut dafür aufbringt, darüber werden wir auch heute sprechen. Sie weiß, wie es sich anfühlt, wenn man alles hinterfragt und dann trotzdem weitermacht oder auch bewusst nicht weitermacht. Und sie hat damals als Kapitänin und heute als Unternehmerin gezeigt und zeigt heute, dass Leadership mehr ist als eine Position, sondern so etwas wie eine Haltung. Dazu werde ich dir dann alle, zu all diesen Themen werde ich dir noch Fragen stellen. Aber zuerst würde ich mir gern mal die vielen verschiedenen Spielfelder deines Lebens anschauen. Und wir beginnen beim Rasen. Der hat natürlich eine große Rolle gespielt, aber auch immer noch. Du warst 9 Jahre Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, als Kapitänin ist man auch so ein Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Trainer, der Trainerin. Jetzt hast du quasi viele Trainer, Trainerinnen auch hautnah erlebt, verschiedene Führungsstile erlebt. Was macht denn so richtig gute Trainer, die große Erfolge machen? Und wir haben ja gerade ein tolles Beispiel, Oliver Glasner, der jetzt gerade, also er trainiert seit 2024 den Londoner Premier League Verein Crystal Palace und mit dem hat er gerade den FA Cup von 90.000 Zusehern gewonnen. Wo man uns natürlich, du hast es wahrscheinlich auch mitverfolgt, fragen, wie gelingt sowas?
Also die Frage, wie sowas gelingt, gerade im Fußball, ist schwierig zu sagen, gerade als Außenseiter muss man ja wirklich in der Konstellation sagen, da muss viel dazugehören. Das ist sicher ein bisschen Tagesverfassung, das ist Team, das ist Leadership, das ist die richtige Taktik, das ist vielleicht auch ein Gegner, den man ja auch mit der Taktik dann schlagen kann. Aber vielleicht zur vorigen Frage, was macht dann einen guten Trainer aus oder was macht man als Trainer? Natürlich braucht man eben die richtige Taktik, man braucht die richtige Einstellung, man muss wissen, welches Spiel passt am besten zu meiner Mannschaft mal ganz allgemein, welche Philosophie, und dann ist es natürlich auch immer abhängig vom Trainer. Also gegen Liverpool wirst du beispielsweise vielleicht anders auftreten wie gegen Manchester City, um das vielleicht jetzt mal so im Fußball zu erklären, aber was einen guten Trainer ausmacht. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich vor 10 Jahren noch anders beantwortet als heute, weil heute habe ich meine Karriere beendet und man kann ein bisschen zurückblicken und man, glaube ich, schätzt gewisse Fähigkeiten oder Skills, wie wir sie oftmals hören und nennen, anders ein. Früher hätte ich gesagt, ist der beste Trainer oder die beste Trainerin die oder derjenige, der taktisch mir persönlich am meisten mitgibt. Der lernt dir individualtaktisch, wie du dich verhältst, defensiv, offensiv. Der lernt vielleicht auch in deinem technischen Spiel noch ein paar Kleinigkeiten weiter oder ja, lernt dir etwas und bringt dich da weiter. Also das ist mal der eine Aspekt. Der andere Aspekt hätte ich damals sicher auch erwähnt, der Trainer, mit dem du am erfolgreichsten bist. Das ist sicher naheliegend. Aber ich glaube, unterm Strich, und das ist das, was für mich am meisten hängen bleibt, ist der beste Trainer oder die beste Trainerin. Und das sage ich immer wieder, die mich irgendwie als Mensch, ich sage nicht berührt haben, also, sondern die irgendwie Spuren hinterlassen haben, die mir was mitgegeben haben fürs Leben. Und das ist dann mehr als das, was ich am Spielfeld ausüben und abliefern konnte, sondern das sind Dinge, die ich heute noch mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist für mich auch Anspruch als Unternehmerin, Führungsperson zu sein, die auch den anderen was mitgibt, die immer Mensch bleibt, die jemanden auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, das ist wirklich für mich die allerhöchste Qualität eines Leaders, wenn wir von Leadership schon sprechen, die wirklich Menschen eben emotional berühren können, die irgendwas hinterlassen können und die vielleicht irgendwie noch im Munde bleiben, wenn man auch mit dieser Führungsperson nicht mehr zu tun hat, wenn man gern über diese spricht. Ich glaube, das macht für mich eine Top-Führungsperson aus.
Und dann hat ja der Trainer oder die Trainerin ja auch immer die Aufgabe, diese einzelnen Personen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Das sind ja dann oft auch zum Beispiel in dem Fall vom Oliver Glasner 14 verschiedene Nationen im Team, wahrscheinlich über 100 verschiedene Befindlichkeiten. Wie schafft man denn das dann, damit alle gemeinsam dieses eine große Ziel verfolgen?
Ja, genau, mit diesem einen großen gemeinsamen Ziel. Im Endeffekt musst du es als Trainer schaffen, dass jeder gesehen wird, dass jeder die Wertschätzung erhält, jeder eine Rolle hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend im Fußball auch, aus meiner Erfahrung. Man kann mal Ersatzspieler, Ersatzspielerin sein, wenn du die Rolle kennst und auch wertgeschätzt wirst für die Rolle, ist es okay. Aber letztendlich muss jeder so im gleichen Boot sitzen. Und unterm Strich und in diesen 90 Minuten plus muss es ums Team gehen. Und das ist eigentlich die Kunst des Trainers, da alle ins Boot zu holen, weil es gibt da ganz viele verschiedene, unterschiedliche Befindlichkeiten, viele verschiedene Spielertypen. Jeder hat den Anspruch zu spielen und bestenfalls auch noch Spieler des Spiels, Spielerin des Spiels zu sein. Also da sprechen wir von wirklich Divas auch am Spielfeld. Und den musst du dann in ein Team bringen. Und ich glaube, ein Punkt ist, du brauchst schon mal eine Vision, eine Philosophie, an die die Spieler glauben. Wenn die Spieler nicht an die Philosophie des Trainers glauben, wird schwierig. Und das sieht man dann auch oftmals im Fußball unter denen, die sich ein bisschen auskennen. Das spürt man dann, da sagt man dann, der Trainer hat die Mannschaft verloren. Das ist so diese klassische Aussage und das kann nach ein bisschen einer Zeit passieren. Das kann auch passieren, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht passt. Das muss einmal gelingen. Ich glaube, man braucht ein Gefühl für einzelne Rollen. Jede Rolle muss mit einem wahrscheinlich, ich sag mal so, Stürmer anders umgehen wie mit einem Verteidiger, mit einem Kapitän anders wie mit einem Ersatzspieler. Und das ist die Kunst. Das ist ja die große Kunst und dann auch noch eben die richtige Taktik auszuwählen. Das ist, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Intuition, manchmal Philosophiefrage und sicher auch ganz viel Erfahrung.
Und das kann man eigentlich auch gut aufs Business umlegen. Da sind wir schon beim nächsten Spielfeld deines Lebens, das Business, dein Unternehmertum auch. Du hast einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Hast du dir nach dem Studium oder während des Studiums mal gedacht, eigentlich, das hätte ich schon in meiner Rolle als Kapitänin gebraucht, dieses Wissen, das hätte ich da schon anwenden können?
Um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe oft gedacht, schau, das habe ich schon gewusst, weil ich glaube, die beste Lebensschule und eben Bachelor und ein Master, und das sage ich wirklich in dieser Deutlichkeit, die beste Lebensschule ist immer noch die Praxis. Ich habe eine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht, tatsächlich nach meinem Abitur. Und ich glaube, das hat mir mehr gelernt als das Studium und auch meine Fußballjahre haben mir mehr gelernt als das Studium. Und ich sage nicht, dass das Studium nicht wichtig ist, aber ich glaube, die Erfahrungen, einmal Fehler zu machen, einmal auf die Schnauze zu fallen und dann genau zu wissen, wie es anders funktionieren muss. Ich glaube, das ist viel wichtiger wie das Lehrbuch, das dir genau Schema XY sagt, weil im Sport, ganz ehrlich, könntest du nicht studieren, wie du eine Karriere planst, weil eine Karriere verläuft immer anders. Und hätte ich vorhersagen können, dass meine Karriere mal solche Höhen, aber auch solche Tiefen hat, hätte ich das nicht einmal irgendwie in meine, oder das hätte meine Vorstellungskraft damals gar nicht zulassen. Also, und ich glaube genau, das ist im Berufsleben auch, die schönsten Dinge passieren nicht dort, wenn man es nicht plant und wenn man sich vielleicht rauswagt aus der Komfortzone oder wenn man vielleicht einmal unkonventionelle Wege einschlägt, wo jeder andere meint, du gehörst zwar in die Schiene, aber du warst, eigentlich ist der andere Weg deiner. Ich glaube, dann passieren die großen Dinge und so habe ich es auch für mich erfahren. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, Studium ist schon gut, aber das bewerte ich jetzt auch nicht über.
Und ein ganz wichtiges Spielfeld deines Lebens ist abseits des Platzes oder auch des Business deine Familie. Du hättest eigentlich deine Frau und deine kleine Tochter mitgebracht, aber jetzt ist sie nicht ganz fit, also zu Hause geblieben.
Leider, ja.
Genau. 2019 hast du dich als erster österreichischer Fußballprofi geoutet. Was hat dieser Schritt für dich bedeutet und was bedeutet er aber auch für andere?
Was hat er für mich bedeutet? Im Endeffekt hat er bedeutet einmal Freiheit, einmal endlich so zu sein, wer ich bin, weil das war, heute rede ich ganz offen drüber und kann das auch total selbstbewusst und auch mit Stolz sagen, aber vor 10 Jahren wäre ich da gesessen und hätte dir gesagt, mein Privatleben, das geht keinem was an und vielleicht hätte ich irgendwann sogar noch eine Lügengeschichte erzählt, weil ich nicht zu mir gestanden bin und weil ich nicht diesen Mut hatte und auch nicht diese Stärke, dazu zu stehen, wer ich bin. Und das war ein langer Weg, wirklich. Das waren viele, viele Jahre und viele kleine Schritte, viele Hürden, viele Selbstzweifel, viele Ängste, viele Fragezeichen, bis dann dieser Schritt gekommen ist, bis sie mich drüber traut hat und selbst, das war ja damals ein Instagram-Posting, also das war offensichtlich dann, aber selbst dann habe ich immer noch Fragen gestellt, was ist, wenn das Auswirkungen hat auf meine Karriere, was ist, wenn ich nächstes Jahr keinen Vertrag mehr kriege, was ist, wenn ein Shitstorm kommt, weil Social Media war im Jahr 2019, schau, es ist schon so schwammig. Das war damals natürlich schon ein Riesenthema und ich habe schon gewusst, was Social Media auch machen kann. Und davor hatte ich riesen Respekt, aber im Endeffekt waren so viele positive Rückmeldungen und das war gar nicht das Wichtigste, aber es war trotzdem Erleichterung und vor allem eine persönliche Erleichterung, dass ich endlich, egal bei wem, aussprechen konnte, was ich immer schon gefühlt habe und das auch mit Stolz und nicht, dass du eigentlich ja die dafür schämen musst, um die Wahrheit auszusprechen. Und das ist ja im Endeffekt Freiheit.
Und genau darüber haben wir vorhin drinnen kurz gesprochen. Das Wichtigste ist, dass man so, oder das Schönste ist, wenn man so sein darf, wie man ist und sich nicht verstellen muss. Und genau so erleben wir dich heute. Ja. Was hat sich denn in der Zeit, das waren quasi so 6 Jahre, verändert? Glaubst du, ist es immer noch so ein großes Thema, wenn sich jemand outet oder ist es mittlerweile, steht nicht mehr zur Diskussion?
Ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist kein großes Thema, ich weiß, dass es viele da draußen gibt, für die es noch ein großes Thema ist. Vielleicht ist es in manchen Ländern schon weniger Thema, vielleicht ist es auch in der Stadt weniger Thema. Aber wir wissen in Österreich, es gibt auch sehr viele Flecken, die, und ich will jetzt nicht politisch eintauchen, aber die einfach Einstellungen haben, wo, ich sag mal so, Toleranz nicht ganz oben auf der Agenda steht. Ich sag's jetzt einfach mal so, wo man vielleicht nicht den Blick fürs große Ganze hat, wo man nicht grundsätzlich vielleicht immer der Meinung ist, dass jeder Mensch gleich ist, sondern da wirst du mal in eine Schublade geschoben. Und ich glaube, als Homosexueller oder Homosexuelle bist du mal vielleicht schon tendenziell in einer Schublade drin. Und wenn du aber nicht noch so weit bist, dass du dich geoutet hast und dann hast du vielleicht eine Umgebung um dich, wo du nicht das Gefühl kriegst, du bist gut, wie du bist, sondern du musst einer gewissen Erwartungshaltung oder einem gewissen Stereotypen entsprechen, ich glaube, dann ist es schon schwierig. Und wir reden da jetzt von der Sexualität, aber nehmen wir ein anderes Feld, nehmen wir bei uns das Thema Ausländer her. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt Leute mit Migrationshintergrund fragt, ob die sie immer so 100% willkommen und akzeptiert und gleichwertig fühlen, stelle jetzt einmal dahin, aber ich würde mal behaupten, auch in anderen Feldern gibt es viele, die sie als Außenseiter, Außenseiterin fühlen. Und das weiß ich zumindest, was es heißt zu sein als Mädchen in einer Männerdomäne und beim Fußball als, ja, als Homosexuelle in einer Gesellschaft, wo eigentlich erwartet wird, dass du mit einem Mann Haus baust und relativ bald Kinder kriegst und keine Karriere machst. Ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, aber das sind schon Prozesse und Jahre, die ich durchlaufen habe und wo ich weiß, wie es sich anfühlt. Und deswegen glaube ich schon, dass es noch viele gibt, die irgendwo in dieser Blase noch gefangen sind und vielleicht nicht den Mut und vielleicht manchmal auch nicht das Umfeld haben.
Da gibt es noch viel Raum für Veränderung. Wo sich viel verändert hat, ist im Frauenfußball. Habe ich selbst miterlebt. Ich habe als Kind Fußball geliebt. Ich habe es immer mit meinem Bruder gespielt, aber nur zu Hause im Garten, weil es gab in meiner Umgebung jedenfalls keinen Verein, wo ein Mädchen spielen hat können. Also zu meiner Zeit hat man dann zumindest Ministrantin werden dürfen. Aber Päpstin oder Fußballprofi für Mädchen, das war jetzt nicht so die große Vision, die man haben konnte. Du hast bewiesen, dass man Fußballprofi sehr wohl als Frau, als Mädchen werden kann. Aber ich nehme mal an, der Weg in dieser Zeit war jetzt nicht so einfach, als wenn du der Viktor gewesen wärst. Und ich habe mir das angeschaut, mit 19 hast du beim FC Bayern München unterschrieben.
Eigentlich mit 16 schon.
Mit 16 schon.
Mit 16 bin ich nach München, okay. Ja. Mein ersten Profivertrag mit 19.
Ja, genau, das habe ich gemeint. Erster Profivertrag, genau. Das habe ich jetzt falsch gesagt. Und im gleichen Sommer hat David Alaba als 18-Jähriger auch seinen ersten Profivertrag bei Bayern unterschrieben. Er hat damals 20.000 Euro pro Monat plus Boni bekommen. Wenn du jetzt so zurückblickst und mit der Erfahrung, die du heute hast, hättest du damals, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du bekommen hast, aber...
200 Euro, um es ganz transparent zu machen. Das ist auch kein Geheimnis, also ja.
Mhm. Und heute mit der Erfahrung, die du hast, hättest du dann irgendwie anders reagiert oder hättest du was anders gemacht?
Ich meine, es war ja für mich kein Geheimnis. Also für mich war eine Sache klar im Frauenfußball, oder ich sag mal so, die Einstellung der Mehrheit war, als Frau kannst du nicht Fußball spielen, als Frau kannst du keine Karriere machen, im Fußball schon gar nicht. Und ich habe mir gedacht, ich lebe meinen Traum, solange dieser Weg möglich ist. Und für mich war das Geld nie wichtig. Also ich habe gewusst, also mir ist ja gesagt worden, du kriegst 200 Euro, damit kannst du in München einen Teil deiner Wohnung bezahlen und den Rest musst selber organisieren. Was im Endeffekt bedeutet hat, meine Eltern haben mich finanzieren müssen. Und mein Leben damals. Aber das habe ich ja gewusst. Also ich habe das schon mit einer Absicht gemacht und auch mit dem Bewusstsein, dass ich vielleicht auch nie mehr verdienen werde. Aber das war nie mein Anspruch ist falsch, aber das war nie das Ziel, das war nie die Priorität und das war nie der Fokus. Mein Fokus war eigentlich wirklich immer der, ich wollte Profifußballerin werden und das schon seitdem ich 7 Jahre alt war. Und in meinem Kopf gab es immer nur das Ziel, besser zu werden. Und ich habe gewusst, bei Bayern München kann ich besser werden. Da werde ich besser sein und werden, als wenn ich in Österreich bleibe. Das war mein einziges Ziel. Ich habe nie ein Endziel gehabt. Ich habe nicht gewusst, wohin dieser Weg führt. Ich wollte einfach diesen Traum leben und habe für mich irgendwie gedacht, ja, solange ich die Schule mache, ist es vielleicht eh recht zu fertigen, dass mich meine Eltern noch mitfinanzieren und ich wollte ja so früh wie möglich mich selbst finanzieren und das hat dann halt bedeutet, oder für mich selbst aufgekommen und ich habe dann halt nach meinem Abitur Berufsausbildung gehabt, damit ich das Leben in München ja gerade so leben kann und dass ich nicht von meinen Eltern abhängig war und das waren eben, der Fußball hat da lang nicht mein Lebensunterhalt ermöglicht. Aber nochmal, das war nie das Ziel und das war nie der Fokus, weil wenn das der Fokus gewesen wäre, hätte ich gar nicht überhaupt einmal Fußball spielen dürfen.
Mhm. Und du warst nicht zu stoppen, die Motivation war groß. Du hast viele Erfolge gefeiert in Deutschland, Österreich, in England und du hast ja auch eine sehr tragende Rolle gehabt, eben wie ich es vorhin schon gesagt habe, 9 Jahre Kapitänin im österreichischen Nationalteam. Wenn du da zurückdenkst an diese Rolle, was waren denn da so deine Learnings in Sachen Leadership?
Es gibt viele, viele Dinge, aber eine Sache, die mir eigentlich am wichtigsten ist zu sagen, ist, dass man, glaube ich, die beste Führungsperson dann ist, wenn man sich selber treu bleibt. Und ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben mal einen Trainer gehabt, und Philipp, du kennst ihn auch noch, und der hat damals zu mir mal gesagt, Vicky, wir müssen wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen, wir müssen strenger sein, du musst lauter sein. Und er hat von mir die Erwartung gehabt, ich muss dann meine Kolleginnen anschreiben am Platz. So, das war die Erwartungshaltung, das hat er mal gesagt. Ich habe mich schon unwohl gefühlt und dann habe ich gedacht, gut, aber der Trainer will das und du willst vorangehen. Und dann habe ich angefangen, einen richtigen harten Ton an den Tag zu legen. Aber ich habe für mich gemerkt, das war nicht ich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe auch gemerkt, bei den Mädels ist das wahrscheinlich auch so halbwert gut, halbwert schlecht ankommen. Und ich habe dann für mich einfach mal festgestellt, ganz ehrlich, der Trainer kann mich, mal jetzt auf, unter uns gesagt, ich bin da nur beschäftigt, wie ich was sagen muss oder auch nicht. Und ich habe dann einfach gesagt, nein, das bin ich nicht. Und wenn er mir als Kapitän will, dann so, wie ich bin. Und ich bin so und ich führe so und ich erreiche meine Mädels so, wie ich glaube. Und ich glaube, immer sehr gutes Gespür gehabt für das Team. Deswegen, das war eigentlich eine Lesson learned, dass ich da wieder umgeschalten habe und dann angefangen habe, nicht mehr zu schreien, sondern einfach meinen Stil und schon einmal Dinge anzusprechen, aber man muss nicht schreien, um auch mal laut zu werden, unter Anführungszeichen. Das war Learning Nummer 1 und Learning Nummer 2, oder was mir zumindest wichtig war, weil das ist ja auch sehr, sehr individuell, aber was mir wichtig war, dass ich immer versucht habe, alle ins Boot zu holen, weil ich habe natürlich eine Rolle gehabt, Kapitänin, ich habe immer gespielt, wenn ich nicht fit war und wieder zurückgekommen bin, habe ich wieder gespielt, dann hat er wer anders einen Platz räumen müssen. Ich habe aber schon gewusst, dass es da mehr gibt als nur die Kapitänin, die Elf, die von Anfang an spielen, dass es da oftmals mindestens so viel gibt, die genauso hart arbeiten und so hart trainieren, aber keine einzige Minute spielen. Das war mal Punkt 1, dass ich so das Gefühl gehabt habe, den Stammspielerinnen brauche ich kein Kompliment schenken. Kann ich auch mal tun, aber ich wollte noch mehr Fokus auf diese richten, die vielleicht oftmals eh nicht so gesehen werden. Das war mal so ein Punkt und auch die neu dazukommen sind. Also es war mir wichtig, dass ich die einmal an den Tisch geholt habe, dass ich mal zu denen ins Zimmer gegangen bin, dass ich denen das Gefühl gegeben habe, die können sich wohlfühlen, die haben eine Ansprechpartnerin, weil eins war sie, war jung und die war mal die Jüngste von allen. Wenn du die wohlfühlst, dann wirst du bessere Leistung bringen. Und den Gedanken habe ich immer schon gewusst gehabt, Österreich, wir werden nicht den stärksten Kader haben, aber wenn, brauchen wir alle auf Top-Niveau, damit wir das Beste rausholen. Und da habe ich schon auch gemerkt, ich muss das in meiner Rolle tun. Das war in der Verantwortung habe ich mich schon gesehen, dass ich die alle abhole und irgendwie denen auch das Gefühl gebe, ich sehe sie, sie sind wertvoll und sie sind eben genauso wertvoll wie die Rekordnationalspielerin. Und das sind vielleicht die zwei wichtigsten Dinge, die ich mir immer vorgenommen habe, aber auch erst eben lernen musste.
Eigentlich hast du vor kurzem, oder ich weiß nicht, wie lang es aus ist, aber auf LinkedIn einen Post gemacht, wo es so ähnlich darum ging, aber im Business-Kontext, wo du sagst, die zukünftigen Gewinner der Wirtschaft werden jene Unternehmen sein, die die Entwicklung ihrer Talente zur Priorität machen, wo es eben auch um dieses Sehen quasi jeder einzelnen Person im Unternehmen geht. Was übersehen wir denn oft beim Thema Talentförderung?
Ich meine, ganz pauschal ist es jetzt schwer zu sagen, was man übersieht, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, was man sehen sollte. Und ich glaube, ganz wesentlich ist eben, sich auf Stärken zu konzentrieren, nicht jetzt auf den Schwächen herumzureiten und irgendjemanden eben versuchen, in einer Schublade zu kreieren, sondern ich bin ein ganz großer Freund im Fußball von klaren Rollen. Und wenn ich eine Person will und ein gewisses Stellenprofil habe, dann ist die Erwartungshaltung klar. Also ich glaube, das ist einmal Punkt 1. Die gegenseitige Erwartungshaltung muss schon mal klar sein, weil sonst ist der Erfolg wird schwer werden. Und wenn das klar ist, dann muss es darum gehen, die Stärken oder die Person dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken hat, Punkt A, und B, Perspektiven zu schaffen. Das ist wie im Sport. Wenn mir jemand gesagt hätte, Bayern München und du spielst dieselbe Position und immer in der deutschen Bundesliga nie die Möglichkeit, Champions League zu spielen, das wäre extrem frustrierend gewesen. Auch wenn ich es vielleicht niemals geschafft hätte, aber allein diese Perspektive zu haben, das Ziel zu haben, weiterzukommen und was auch immer weiter dann bedeutet. Ich meine nicht, dass man immer auf der höchsten Karrierestufe sein muss, das ist es für mich nämlich nicht, sondern einfach für sich die Möglichkeit zu haben, sie zu entwickeln, sie zu entfalten. Ich glaube, das ist das Entscheidende und da ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich, der zu kurz kommt, bei allem Kommunizieren, ist das Feedback. Einmal die Ja, auch einmal zu sagen, wertzuschätzen, hey, heute hast du das echt geil gemacht oder wie du dieses Projekt umgesetzt hast. Ich glaube, für das bleibt zu wenig Zeit. Wir haben für alles Zeit und ich weiß auch, wie es im Fußball ist. Ein Kompliment vom Trainer, das war geil. Also entschuldige die Ausdrucksweise, aber es ist so, wenn der Trainer dir sagt, Vicky, heute hast du das super das Tackling gemacht und da hast du eine super Chance verhindert. Da habe ich nicht einmal ein Tor geschossen, aber das gibt dir Auftrieb und es gibt dir Wichtigkeit, das gibt dir Wertschätzung, das gibt dir das Gefühl, du bist am richtigen Weg. Und das ist vielleicht auch das, worum es geht, gerade bei Jungen, weil wir wissen alle, wir waren alle jung. Und wenn man jung ist, ist man vielleicht noch unsicher, weiß man es nicht noch besser, dann gibt es viele, die es besser wissen. Und da sehe ich, glaube ich, schon auch ein Unternehmen, einen Arbeitgeber, ein Chef, eine Chefin in der Rolle als Entwickler, als Ermöglicher, Ermöglicherin auch. Und das habe ich damit auch gemeint.
Jetzt bist du als Sportlerin sehr unter Leistungsdruck natürlich gestanden. Wie hat sich denn da dein Verhältnis zum Thema Leistung verändert, seit du quasi im, sag jetzt mal, normalen Beruf bist?
Leistung, also Sport hat sich generell für mich verändert, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, ich bin bei weitem nicht mehr so besessen, also ich war wirklich besessen und das hat auch einen Grund, ich war sehr oft verletzt, ich habe ja 8 Operationen an meinem rechten Knie gehabt und das hat nicht nur eine gewisse Sorge immer um eine nächste Verletzung gehabt, aber eben auch diese Besessenheit, du musst mehr trainieren, du musst präventiv arbeiten, das habe ich Gott sei Dank ablegen können, ich kann mittlerweile ganz normal aufstehen und wenn ich nicht trainiert habe, habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Schnitzel isst, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Manchmal auch Zwang, das ist manchmal belastend gewesen. Das habe ich nicht mehr. Aber Leistung, ich glaube, mein Leistungsanspruch ist der gleiche. Wenn ich was mache, ist tendenziell mein Anspruch, die Beste sein zu wollen. Und ich sage nicht, dass ich immer die Beste bin, aber das ist so mein innerer Antrieb und meine innere Motivation und ich werde da immer eine sein, die immer Gas gibt. Und daran ändert sich nichts, ob ich jetzt das im Fußball gemacht habe oder ob ich jetzt beim ORF bin, das ist der Anspruch. Und wenn ich nicht gut bin, ärgere ich mich. Und wenn ich nicht alles gegeben habe, ärgere ich mich auch. Und wenn ich nur 90% gegeben habe, werde ich am Abend auch schlecht schlafen. Aber das hat sich nicht geändert. Das bin ich und ich glaube, das hat mich wahrscheinlich auch ein Stück weit dorthin gebracht, wo ich heute bin. Natürlich auch manchmal eben mit den unangenehmen Nebeneffekten.
Entscheidungen zu treffen, das musstest du sowohl im Fußball als auch jetzt im Business. Manchmal sind es kurzfristige, schnelle Entscheidungen. Manchmal sind es welche, wo man die erst mal reifen müssen, wo man lange überlegt. Und du hast dich vor kurzem dazu entschieden, dieses Jahr deine Sportmarketingagentur stillzulegen. 2022, glaube ich, hast du gegründet. War das eine von den schweren Entscheidungen, die lange reifen mussten, oder war das plötzlich da und du hast nach dem Bauch entschieden?
Sowohl als auch. Also bei mir ist schon so, keine Entscheidung passiert von heute auf morgen. Die entsteht meistens erstens im Bauch drinnen. Das kennst du ja selber, wenn du das Bauchgefühl schon hast und irgendwas sagt dir, es steht was an, vielleicht eine Entscheidung, der eine, der andere Schritt. Das ist das eine und dann ist bei mir immer, dann muss ich drüber reden. Und das ist Gott sei Dank was ich auch durch meine Verletzungen gelernt habe, Hilfe anzunehmen, Experten, ja, mein Umfeld, meine Vertrauten ranzuziehen und auch mit denen drüber zu sprechen, was mich belastet, was Gedanken sind, dass du auch mal rational und vielleicht mal extern eine Einschätzung kriegst. Das finde ich ganz, ganz wichtig von Vertrauten. Und dann das Dritte ist einfach die Entscheidung. Also ich glaube, das ist dort, wo viele aufhören, wo viele, die haben die besten Gründe, die haben das ganze Gefühl, aber die trauen sich nicht drüber. Und das ist ein Schritt, den man noch selber wahren kann. Aber ich bin immer der Typ, ich bereue lieber was, als dass ich es nie getan habe. Das ist für mich immer meine Vorstellung, was ist, wenn ich mal so alt bin, dass ich zurückblicke und was bereue. Ich weiß das Gefühl von Reue, das ist das schlimmste Gefühl. Deswegen mache ich lieber einen Fehler, lieber eine falsche Entscheidung, weil dann war es das zumindest besser. Aber eben, aufgrund dessen, dass ich das immer relativ gut abwäge und überlege und eine Zeit mir nehme, gibt es auch nicht so viele Dinge, die ich dann bereue. Aber ja, es ist dann diese Entscheidung gekommen und eine, die ich von mir aus getroffen habe und auch, glaube ich, oder die ich jetzt schon weiß, die die richtige ist. Und das habe ich dann auch relativ schnell gespürt. Und manchmal, es war keine einfache, weil es auch erfolgreich war mit der Agentur und es hat auch Spaß gemacht und ich habe auch ein Verantwortungsgefühl gehabt für die Athleten und Athletinnen, die ich betreut habe, aber im unteren Strich, und das habe ich Gott sei Dank gelernt, als Mutter, musst du Prioritäten setzen und ich habe immer gesagt, die Athleten sind nicht meine Kinder, ich habe ein Kind daheim und da muss die Priorität klar sein, für wen die Zeit drauf geht, oder zumindest für mich war es klar, für wen mehr Zeit überbleiben muss und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, ich will nicht noch mehr zeitlich eingespannt sein, sondern lieber diese zeitlichen Ressourcen für meine Familie schaffen, neben der Tatsache eben, und das ist ja auch eine Luxussituation, dass meine anderen beruflichen Aufgaben einfach sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und das hätte ich damals, 2022, habe ich nicht so abgesehen gehabt, weil ich habe nie dieses Endziel und ich gehe einfach meinen Weg und schaue, was passiert und da ist sehr viel Positives passiert und deswegen musst du dann manchmal eben Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind, aber trotzdem richtig und ich glaube, das weiß man nur für sich selber, was wirklich richtig ist und dann auch hinter dieser Entscheidung oder diese Treffen und dann auch dahinter stehen, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Dieser Übergang von der Sportkarriere ins normale Business, ich weiß jetzt nicht, wie man das anders nennen kann, ja. Die fällt ja nicht allen leicht. Warum, glaubst du, ist es bei dir so gut gegangen und besser, als du überhaupt gedacht hast?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Bei all den negativen Aspekten, die meine Verletzungen mit sich gebracht haben, habe ich mich schon sehr früh damit beschäftigen müssen, mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Ich habe mir oft, und das teilweise wirklich panisch, ich bin damals, und das hat schon in München angefangen, im Bett gesessen, habe geweint und habe panisch Angst gehabt vor dem Gedanken, was ist, wenn ich morgen mit dem Fußball aufhören muss? Und irgendwann befasst du dich damit so konkret, dass du eigentlich weißt, du bist mehr als nur Fußballerin, oder? Das habe ich schon relativ früh gewusst. Das ist mal Punkt 1, dass ich sehr früh schon Bewusstsein dafür entwickelt habe, dass ich mehr Säulen als nur den Fußball brauche. Und das war für mich immer ganz klar mein soziales Umfeld. Das hat sich auch, das ist sehr konstant geblieben, weil bei mir wenig Freunde, ich habe nie Freunde gehabt, die mich wegen dem Erfolg mögen haben, sondern denen ist wurscht gewesen, ob ich jetzt am Sofa sitze oder vor 80.000 Einlauf. Die wollten, dass ich eine gute Schwester bin, eine gute Partnerin, eine gute Tante, gute Tochter. Die haben mich an den Dingen gemessen. Und das ist mal so das eine. Und ja, ich glaube, das andere war schon auch, dass ich, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Die Frage war.
Da ging es darum, wie ist dieser Übergang?
Der Übergang, so gut, genau, genau. Jetzt, genau. Wegen den Verletzungen, jetzt bin ich so in diesem Erfolgsteam drin gewesen, weil ich mir diese Frage gestellt habe. Aber das andere auch, und das habe ich vorher schon gesagt, Studium, ich habe mich natürlich schon vorbereitet gehabt, dass ich eine Berufsausbildung hatte, ein Studium. Ich habe dann auch als Vortragende, Peter, da hast ja du auch deinen Beitrag geleistet oder mich auch motiviert, zusammen. Genau. Damals auch durch einen Zufall. Aber das habe ich auch schon mir sozusagen aufgebaut und das hat mir dann immer eine gewisse Gelassenheit ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe nicht leer da und ich muss nicht bei Null anfangen. Also einerseits dieses Bewusstsein, ich bin nicht nur die Fußballerin und andererseits, ich kann auf was zurückgreifen. Und das war für mich viel wichtiger, das Studium zu haben. Nicht für die eigentliche Ausbildung, sondern eben für das Gefühl, dass ich nicht leer dastehe.
Wir kommen jetzt gleich zur Hauptspeise. Aber vorher, bevor nämlich jetzt die sogenannte Elfmeter-Bowl serviert wird, ich glaube, jeder hat sich eine von den dreien ausgesucht, würde ich von dir einfach mal gern wissen, was geht denn bitte da im Kopf vor, wenn man auf diesem Elfmeter-Punkt, glaube ich, sagt man, steht vor einem nur die Torfrau und jeder hält den Atem an. Was geht da im Kopf vor?
Oder? Ich muss ja eines sagen, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber wir haben aber damals bei der Europameisterschaft 2017 zwei historische Elfmeterschießen gehabt. Eins im Viertelfinale, wo wir ins Halbfinale eingezogen sind. Eins im Halbfinale, wo wir nicht ins Finale eingezogen sind. Und ich bin nicht am Punkt gestanden. Und das ist vielleicht eine Sache, die ich bereue. Aber ich weiß auch im Nachhinein, ich war keine Stürmerin, ich war nicht die, die Tore geschossen hat. Aber wenn man auf meine Statistik schaut, Philipp, du weißt das, ich bin sicher nicht die und deswegen bin ich gar nicht diejenige, die wirklich gut darüber sprechen kann. Aber ich kann es schon, habe es ein paar Mal gemacht und ich weiß es allein, wenn man rundherum steht, was da mit einem passiert. Es ist wirklich, für die, die immer sagen, ja, das ist nur 11 Meter am Ball reinschießen, das ist es nicht. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, der Ball und dieses Stadion und die Zuschauer und plötzlich, normal denkst du an das nicht, aber plötzlich denkst du, wer alles auf dich schaut. Und gefühlt hast du die Verpflichtung und den Druck, ob deine Mannschaft siegt oder verliert. Und dieser Druck, dieses extreme Scheitern, du bist kurz davor zu scheitern eigentlich, das ist... Oftmals kommen die Gedanken, das ist so präsent und das läuft ja nicht wie für euch im Fernsehen ab, wo man vielleicht noch einen Schluck Bier trinkt, dann nochmal bei den Chips reingreift. Das ist ja alles in Millisekunden. Du legst einen Ball hin, du wartest, bis der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin pfeift. Und das ist schon mal, du überlegst, du hast eigentlich genau einen Plan und dann laufst du an und du änderst den Plan. Warum? Das passiert ja immer wieder, weil die Nerven da verrückt spielen und es passiert so viel mental, das ist wie wirklich, das ist brutal, also das sind wie, ja, ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber da wirklich konzentriert zu bleiben und dass das wirklich, dass man da nur bei sich bleibt, ist unmöglich. Du hörst und siehst immer einen Fan, du hörst immer irgendwen, der noch irgendwas sagt, also es sind so viele Einflüsse und eben dieser Druck, der ist enorm und das führt eben dazu, dass man oftmals nicht klar bleibt im Kopf, dass man die Nerven verliert im wahrsten Sinne des Wortes und jeder, der gesagt hat schon mal, es ist nur 11 Meter, würde zumindest nur mal appellieren, noch mal drüber nachzudenken, ob es wirklich nur 11 Meter ist, weil das ist es nicht und das hört sich von einem Profi und ich habe schon einiges erlebt, Höhen und Tiefen, aber das ist schon das enorm und vor allem auch an 11 Meter zu schießen, verschießen. Zu treffen ist das eine, aber zu verschießen, da gibt es viele schlaflose Nächte. Da gibt es, schaut mal rein, was online passiert, wie viel Hass die kriegen, wie oftmals das Karrieren zerstören kann. Und deswegen, das ist schwer zu beschreiben. Aber natürlich, ich bin auch schon beim Elfmeterschießen weitergekommen. Das ist auch unglaublich, wenn's das packst.
Ich glaube, trotzdem ist jeder jetzt froh, dass er keinen Elfmeter schießen muss, sondern eine Elfmeter-Bowl essen darf. Stärkt euch mal alle bitte. Lasst euch schmecken. Danke vorweg einmal.
Danke.